So, wir nehmen auch noch mal was auf.
Thomas.
Aus der sich ankündigenden Höllenhitze. Also noch haben wir keine 36 Grad in Heidelberg, aber kommt sicher.
In Karlsruhe allerdings schon. Ja.
Ah,
Das
echt?
schon seit gestern, ja.
Habt ihr uns überholt?
Ja, immer. Also Karlsruhe ist im
Noch
Mittel
wärmer?
die wärmste Stadt Deutschlands, ja, im Mittel. Ja,
Also
das ist
herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen.
ja, ich fühle mich toll. Also ich freue mich, dass ich hier in der Rheinebene sitze und schwitze.
Heute reden wir über Schmelzen.
Nein. Wir hatten gedacht, nachdem wir in der letzten Sendung so viel Süßes verteilt haben unseren Zuhörerinnen und auf unseren Zähnen, meinten wir, dass dieses Mal vielleicht so etwas wie Entzug angebracht wäre.
Genau. Und zwar eben nicht, dass wir uns entziehen, sondern wir stellen uns der Verantwortung, dass wir zu viel ASMR gemacht haben. Ja, und reden über Entzug. Entzug kann ja alles Mögliche heißen. Ich muss mich zurückhalten, um gleich neuplatonisch einzusteigen.
Darauf wollen wir aber hinaus natürlich in allerletzter
Ja,
Instanz.
am Schluss geht's ums eine, das ist klar.
Ja, aber wir sind genau immer um nur ums eine. Wir sollten an der Stelle vielleicht doch kurz die ganze Homonymie-Latte durchsprechen, die quasi mit dem Entzug schon begonnen hat. Ja. Wobei dass sich das ja noch in Verbindung setzen lässt mit der Fragestellung von aus philosophischer Perspektive.
Genau, das glaube ich auch. Also, man kann natürlich direkt zu Entzug von Nahrung, also Hunger und dann entsprechenden Visionen des Entzugs oder der Transzendenz gehen. Aber ich habe schon Abend gegessen, deshalb ist Hunger gerade nicht mehr so präsent. Mal gucken, ob man da noch
Der Entzug hat sich dir entzogen.
hinkommt. Genau, beziehungsweise ja nie ganz. Der liegt nie fern für den Neuplatoniker. Aber jetzt mal, also da kommen wir nachher hin. Warum Entzug? Naja, Entzug ist was in ganz verschiedenen Kontexten passieren kann. Also Menschen können sich entziehen, man kann sich selbst Dinge entziehen. Also Entzug bedeutet ja eigentlich immer, dass es eigentlich einen Bezug gibt, der sozusagen ausgreift und irgendwie ins Leere läuft oder auf eine Art und Weise nicht ankommt. Also damit es sowas wie Entzug geben kann, muss es sowas wie Subjektivität oder Dasein oder sozusagen es muss irgendeine Form des
Von
Ausgriffs geben.
Positivität oder
Genau, es
von
muss,
Positivität.
genau, wir brauchen Positivität. Entzug ist eine Form der Negativität. Und zwar eine ganz bestimmte Form der Negativität. Eine, die nicht einfach ein Fehlen ist. Also warum Entzug und nicht einfach Mangel? Über Mangel könnte man auch viel sagen oder Leere oder so. Aber das ist nicht das Phänomen, sondern Entzug bedeutet sozusagen, dass eine Bewegung da ist von einem weg. Eine Bewegung, die irgendwie bedeutet, dass man was nicht erreicht. Nicht das, was nicht da ist, sondern das, was noch nicht erreicht. Und diese Dynamik ist vielleicht was interessant ist. Entzug als Prozess, zum Beispiel im Umgang mit Süchten, also sei es jetzt Süchten nach Süßen oder Smartphones oder was auch immer, ne? Es gibt ja genug Suchtmittel. Und dann kann man sich selbst auf Entzug setzen oder andere setzen einen auf Entzug. Das bedeutet, es wird einem was genommen und dann muss man sich irgendwie dazu verhalten. Und das, was einem genommen wird, ist aber zugleich noch präsent. Also Entzug heißt ja nicht völlige Abwesenheit. Na, und das macht es zu einem interessanten Phänomen, glaube ich.
Ja, durchaus. Wäre das nicht auch der griechische Begriff der Privation im Sinne des Stereses?
Ja, der Beraubung in gewissem Sinn,
Ja,
ja.
das meine ich, also der Beraubung,
Die
des Wegnehmen.
Privation.
Ja,
Ja.
genau. Der Abzug. Wir werden abgezogen. Das Absolute zieht uns ab. Der große Abzieher. Ja, aber was natürlich interessant ist für uns jetzt, ohne die ganzen Grundfiguren philosophischer Spekulationen durchzugehen dabei, ist, dass der Begriff des Entzugs oft ein perspektivischer Begriff ist. Wir haben die medizinische Dimension des Entzugs schon angesprochen und nun kann man natürlich darüber rätseln, ob ein Fehlen überhaupt ein Fehlen ist, wenn es vorher ein zu viel war, beispielsweise. Und gerade die Frage des Entzugs, auch in philosophischer Hinsicht, ist natürlich die danach relativ zu was es ein Entzug ist. Ja. Zu dem Überschuss, den man vorher hatte, oder zu einem konstitutiven Mangel an Normalität oder Standardmäßigkeit. Ja. Bis hin halt auch zur Fragestellung, ob eine bestimmte religiöse Musikalität vielleicht irgendwie also in der Hinsicht trippt, dass das, was für viele einfach die Nüchternheit der Normalität ist, plötzlich als Entzug erfahren wird. Ja? Bestes Beispiel, die Not der Notlosigkeit von Heidegger. Ja? Wenn man das jetzt mal ernst nimmt, dann ist die Not der Notlosigkeit ja nur für denjenigen ein Problem, der diese Not der Notlosigkeit quasi als Entzug eines, ja, als Entzug versteht. Ja? In dem, oder sagen wir mal, als Entzug eines Entzugs. Man könnte es vielleicht, sagen wir so viel Heidegger noch zugute, dass er es nochmal eine Wendung weiterdreht, ja? Indem er sagen würde, die Leute merken nicht mal mehr, dass sie nicht mal mehr süchtig sind oder suchend sind, um es mal so zu sagen.
Naja,
Ja, sie wissen nicht mal mehr, dass es irgendwas zu finden gäbe, sodass sie nicht mal mehr merken, dass der Entzug schon hinter ihnen ist. Aber das kann man natürlich auch so, dass er dieser Entzug sich eigentlich schon verabschiedet hat, der Entzug sich selber schon entzogen hat, der
aber
Wahrnehmung. Ja.
das Interessante daran ist, dass da der ursprüngliche Entzug, also die Not,
Ja.
sichtbar wird als ein positives Merkmal.
Ja.
Und das ist was, was ein ganz großes Feld aufmacht. Denn beispielsweise könnte man ja Realität auch so definieren. Also sagen, die Realität ist das, was sich unserem vollständigen Zugriff entzieht. Die Realität ist sozusagen gerade das, was mehr ist als nur unsere Vorstellung davon. Also so das Umkippen von einem so einen Entzug, und man sagt, das ist da irgendwie draußen, man kommt nicht ganz ran, hinzu, ah, es ist mehr als mein Zugriff
Ja.
darauf. Es ist sozusagen die Wirklichkeit oder die Wirklichkeit der Wirklichkeit ist mehr als sozusagen meine Hand, die danach greift. Also das Unbegreifbare kann man sagen, es ist, da gibt es einen Mangel, aber zugleich bedeutet dieser Mangel eben ein Mehr. Und kann die Wirklichkeit sein, also die Welt in ihrem Entzug. Man sagt, die Welt ist immer größer als zum Beispiel die Lebenswelt, also was wir so kennen. Die Selbstverständlichkeiten sind immer
Ja.
eingebettet in was wir nicht wissen, was wir nicht kennen, was irgendwie auf uns was einbrechen kann sozusagen. Oder auch wie bei Levinas, der andere. Also die
Ja.
Andersheit des anderen bedeutet ja nichts anderes als der radikale Entzug. Also die Unmö bis hin zur Unmöglichkeit des Mordes. Also der andere
Ja.
entzieht sich sogar unserem mordenden Zugriff eigentlich.
Ja, vielleicht kann man die allgemeine Feststellung machen, dann doch mit Blick auf die Geschichte und auch die Dramaturgie, wenn man so will, der verschiedenen Entzugsfiguren innerhalb der Geschichte der Philosophie, dass das ein Deflationsprozess ist, der sich von dem Entzug, quasi göttlicher Allmacht oder irgendwie göttlicher Zuwendung, an die aber noch geglaubt wird und die dann auch als Mangel erfahren wird, ja, eine Bewegung initiiert wird, die dabei endet, dass wir einfach bei dem Nicht-Identischen, mit uns Nicht-Identischen rauskommen, das in seinem Charakter schon gar nicht mehr greifbar ist oder vielleicht auch als der andere oder nicht das andere vor uns steht und trotzdem in ewiger Ferne erscheint. Ne? Und damit möchte ich sagen, wir sind am Schluss gar nicht mehr so sicher, was genau sich uns eigentlich entzieht. Paradoxerweise scheint die Zuversicht darin, dass es Gott gewesen sein soll, ja dann noch eigentlich quasi glaubensfest zu sein, wohingegen jetzt diese Entzugserfahrung immer konkreter wird und gleichzeitig auch immer vager, dergestalt, dass wir auch gar nicht mehr zu sagen wagen, was genau die Andersheit ist, die sich da entzieht. Ja? Es ist ja auch eine gewisse Aufladung bei Levinas, den anderen gewissermaßen an die Stelle
Ist es angesichts Gottes?
Gottes zu rücken.
Genau.
Exakt, ja.
Also, das ist sogar ja eine
Ja.
Identifikation. Also, der
Ja.
andere ist das Antlitz des anderen. Darin sehen wir Gott. Also, bei Levinas, der macht noch den Zug, sagen den Neuplatonismus und sagen, das Judentum irgendwie zu identifizieren auf
Ja.
eine interessante Art und Weise. Aber klar, es ist auf jeden Fall das Ende eines Prozesses. Oder sagen wir mal, es ist ein Ausreißer, weshalb wahrscheinlich auch so interessant ist oder auch immer noch so provokant zu lesen, weil er halt nicht einfach nur sagt, oder das heißt einfach nur, aber sagt, es ist nicht wie Adorno, der einfach abstrakt das Nicht-Identische hochhält, sondern der Levinas spricht dann eben sehr, ja, wie soll man sagen, poetisch eigentlich, von eben vom Antlitz Gottes oder von Gott, der sich im Antlitz des anderen zeigt oder so. Und macht daraus ja noch eine letzte Wendung, dass er sagt, der Neuplatonismus ist dazu sachlich. Und das würde man dann ja über die kritische Theorie auch sagen können. Das Nicht-Identische ist eigentlich nicht so interessant. Der Nicht-Identische oder die Nicht-Identische ist eigentlich interessanter, weil da Verantwortung herkommt und so weiter. Aber da sind wir wieder bei dem Thema angekommen, dass der Entzug offenbar was ist, worauf gebaut wird. Nämlich, wenn Levinas die Ethik darauf entwickelt, dass wir sozusagen unendliche Verantwortung haben, diesem sich entziehenden anderen gegenüber, dann ist mit diesem Entzug oder wie er selber auch sagt, der Transzendenz, also der Überschreitung, ist ja irgendwie einiges gewonnen. Das ist ja nicht nur, ups, jetzt ist es weg. Also es ist wieder ein positives, eine positive Wendung.
Ja, wobei das, was da positiv ausgesprochen wird, ja, oder angesprochen wird als Positives, naja, wie sich offenbart. Ja? Also manchmal denke ich, dass diese Entzugsfigur eigentlich eine invertierte Form der Zuwendung ist. Zugespitzt nochmal bei Heidegger, in dem der Fehl selber quasi spürbar wird als fehlend, als fehlt. Und das scheint ja eine spezifische Qualität dann doch irgendwie der sich zuwendenden Abkehr zu sein. Oder der Anwesenheit der Abwesenheit oder wie man es nennen will. Wobei, ich glaube, die Not der Notlosigkeit doch nochmal eine Stufe weitergeht. Aber dann ist es doch interessant zu sehen, dass diese Figur des Entzugs, du hast es selber schon gesagt, nicht unbedingt einen Mangel beschreibt, sondern eine bestimmte Dynamik der Erschließung und des Verschließens. Ja? Ohne jetzt schon wieder über Entbergen und Verbergen reden zu wollen. Ja. Und damit aber eigentlich ein Horizont, in dem sich sowieso unsere Kommunikation zwischen Nähe und Ferne abspielt. Ja, also es wäre ein Trugschluss, und das wirst du mir wahrscheinlich unmittelbar zugestehen, zu glauben, dass totale Nähe der Inbegriff irgendwie von Zuneigung, von Begreifbarkeit, von Glück oder Ähnlichem wäre. Ja? Also diese ganze Frage der Taktilität, die einem quasi auf den Leib rückt und indem man sich vielleicht intrauterin irgendwie zurückversetzen kann, psychologisch, wäre ja dann wäre nicht mal eine Bezugssituation. Ja? Weil sie liegt quasi noch vor der Unterscheidung von Bezug und Entzug. Sondern es braucht gewissermaßen eine Austarierung dieses Verhältnisses, in das sich eben dieser Entzug auch einträgt, als der Spielraum überhaupt, man könnte sagen, um es mal so zu wenden, die Intimitätssphäre, in der ich mich überhaupt in meiner Leiblichkeit, in meiner Intimität, Innerlichkeit und so weiter orientiere, obwohl sie nach außen gekehrt ist. Ja? Und da ist der Entzug konstitutiv. Ja? Also
Ja.
das gibt sozusagen diese Positivität erst frei. Diese Form von Negativität ist in diesem Sinne eine konstitutive Negativität. Sie
Ich finde,
stiftet diesen Zwischenraum.
ja, ne, genau, und stiftet den Zwischenraum und stiftet den Zwischenraum aber eben auch so, dass man ab und zu versucht, ihn sozusagen zu hintergehen. In zum Beispiel sozusagen völliger Auflösung, völliger Nähe, sozusagen totaler Nähe, eben beispielsweise in der Sexualität. Und interessanterweise ist dieser, ja, wie du sagst, sozusagen Urzustand oder sozusagen Zustand vor dem Zwischen, wo sozusagen nichts mehr zwischen einem ist, ist beispielsweise bei Platon ja auch durch Entzug charakterisiert, interessanterweise, weil Hephaistos ja zu den Liebenden geht und sagt, was wollt ihr eigentlich? Ihr wollt irgendwie unendlich nah sein, aber was wollt ihr eigentlich? Und die Liebenden eigentlich nicht antworten können. Also sozusagen, das, worauf es dann rausläuft, ist sozusagen dann auch nicht sagbar. Also in dieser Zustand, dieser Vorzustand, dieser Vorzwischenzustand oder Nachzwischenzustand oder wie auch immer, dieser Zwischenzwischenzustand ist selber irgendwie entzogen. Also auch da haben wir eine Form von Entzug, zumindest was unseren Versuch des Zugriffs angeht. Und ansonsten stimme ich dir natürlich völlig zu. Also der Zwischenraum, in dem sowas wie Kommunikation stattfinden kann, in dem sowas wie Personen sich begegnen können, glaube ich, immer geprägt von Bezug und Entzug. Auch weil man sonst, wie man sagen, sonst wäre man ja dasselbe Bewusstsein in so einer
Ja,
Husserlschen
oder eben
Wendung.
gar keins. Oder
Ja,
eben gar keins.
genau. Ja. Ja, das Bewusstsein selber ist, glaube ich, geprägt von Bezug und Entzug, einfach schon durch die Zeitstruktur. Also selbst in uns gibt es ja schon was, was irgendwie sich entzieht und abläuft, was wir dann bei Husserl als Retention und Protention kennen und so. Aber sozusagen, das Bewusstsein selber ist schon durch sozusagen Entzug ein Stück weit gekennzeichnet. Und wie ich gesagt habe, sagen in die andere Richtung zur Realität hin auch, weil die Realität, auf die wir uns beziehen, sich eben immer auch entzieht, banalerweise, indem man sagen kann, naja, wir sehen halt die Rückseite von Sachen jeweils nicht. Ne? Also diese Husserlsche Wahrnehmungsanalyse zeigt ja schon, dass wir die ganze Zeit mit Entzug konfrontiert sind. Aber man kann dann auch mit Merleau-Ponty sagen, so die Welt ist konstitutiv geheimnisvoll, bedeutet, es gibt halt immer Seiten, die sich entziehen. Und zwar metaphorisch und aber auch ganz, ganz wörtlich. Also ich glaube, Entzug spielt auf all diesen Ebenen eine Rolle und zwischenmenschlich natürlich sowieso, weil eben, wenn da kein Entzug stattfinden würde, man halt nicht zwei Bewusstseine hätte, sondern nur eines. Und
Ja.
das, also irgendwie scheint Entzug sozusagen durchweg konstitutiv zu sein.
Du hast es gerade angesprochen, auch mit der Zeitlichkeitsdimension. Es ist halt doch das Flüchtige. Ne? Also das Vergehende, indem wir merken, dass das, was wir meinen, festhalten zu können in der Gegenwart, plötzlich in die Vergangenheit übergeht, da vielleicht noch in der Erinnerung nachglüht, aber doch langsam, aber sicher, und ich finde, das ist eine Erfahrung, die man erst später wirklich macht, verblasst. Man kann es nicht mehr heraufrufen. Ja. Es ist in diesem Sinne nur noch als Spur, die ins Nichts führt, greifbar. Und in diesem Sinne folgt man dieser Spur als eine Spur des Flüchtigen oder eben im Sinne eines Entzugs. Und das lässt quasi die Zeitlichkeit des Vergänglichen aufscheinen. Gleichzeitig merkt man aber, das bezieht sich auf die Herkunft, ne? Die eigene Herkunft wird einem mit der Zeit flüchtig, würde ich sagen, wenn man sie nicht erneuert, immer wieder in der Vergegenwärtigung, ja, indem man etwa weiterhin da lebt, dahin zurückkehrt oder so, sondern ich würde sagen, ich erfahre mich mehr und mehr quasi meiner eigenen Herkunft beraubt. Und es ist ein aktiver Aneignungsakt, was auf eine gewisse Art und Weise, um es so zu wenden, vielleicht der Primärimpuls jeder Form von Konservativismus ist, überhaupt ein Bewusstsein von Flüchtigkeit zu haben, ja. Von etwas, das man gelassen hat und zu wissen, dass man nicht nur Schlechtes gelassen hat, sondern dass man immer auch Dinge zurücklässt, die gut waren und die vielleicht erhaltenswert gewesen wären und die einem trotzdem in den Händen zerrinnen. Ja.
Es
Das
ist
wäre
eine.
die eine Dimension.
Ja, genau. Die andere Dimension ist natürlich die des Fortschritts, dass man sagen kann, es gibt auch Sachen, die man gut und gerne verblassen lassen kann. Also seien das vergangene Lieben, sei es vergangene Trauer, also sozusagen die Verdrängungsprozesse oder die, wie Husserl das so geologisch neutral nennt, die Sedimentierung, dass es einfach so absinkt. Und dann eventuell auch gar nicht mehr, wie du sagst, so reaktivierbar ist. Das kann gut sein oder kann schlecht sein. Also es kann Grund für Nostalgie sein, kann auch Grund für Dankbarkeit sein, weil
Ja.
bestimmte Dinge ja auch gar nicht mehr heraufgeholt werden sollen. Aber
Ja,
damit,
das wäre dann ein.
also
Das wäre dann ein.
rede ich nicht der Verdrängung, sondern damit rede ich nicht der absoluten Verdrängung das Wort. Man muss Sachen schon irgendwie abarbeiten, aber die Idee, dass Zeit alle Wunden heilt, die ja so auch nicht stimmt, aber die darin, glaube ich, ihren wahren Kern hat, dass bestimmte Dinge eben dann doch an Farbe verlieren und an Relevanz und an, auch wie soll man sagen, der Bereitschaft, sich ständig aufzudrängen. Und das ist auch eine Form des Entzuges.
Das ist ein gelungener Entzug in medizinischer Hinsicht.
Ja, stimmt, genau, ja.
Was jetzt, um nochmal die Wendung zu Heidegger zu machen, vielleicht muss man sich gewisse Dinge abgewöhnen? Muss man? Das ist die offene Frage, wie ich finde, immer bei Heidegger, weil man kann es nie wissen, ja, weil es ist das äußere Bewertungssystem, das sagt, nee, eigentlich warst du die ganze Zeit abhängig und jetzt bist du frei. Oder umgekehrt, du bist sozusagen in diese Not der Notlosigkeit geraten, in dem Sinne, dass du dich jetzt befreit hast ins Nichts. Ja? So, das sind Perspektiven, die wir jetzt gar nicht diskutieren müssen. Aber das ist eingetragen in diesen Entzugscharakter. Ja? Die Frage, ist es Verdrängung oder ist es Überwindung auch? Ja? Oder beides. Ja? Denn wenn man jetzt eine weitere Perspektive öffnet, und zwar nicht den Entzug des Vergangenen, sondern den Entzug des Zukünftigen, dann kann man darin auch die Unerreichbarkeit eben sehen. Ne? Also das, was nie gehabt war, und das sich fortwährend entzieht, an das man nicht heranreichen kann. Und nachdem man immer zu greifen versucht und das in diesem Sinne sich dann doch immer wieder aufs Neue entzieht und aber trotzdem immer wieder dazu auffordert, ergriffen zu werden. Ja. Es ist ja nicht ein Verblassen, sondern es ist ein sich aufnötigen, das aber nicht vereinnahmt werden kann. Es kann auch erotisch sein, meinetwegen, ja, im platonischen wie im amorösen Sinne, aber es ist auch in diesem Sinne ein Verschwinden. Ja.
Davon gibt es auch, glaube ich, zwei Varianten. Es gibt sozusagen die Zukunft, auch die ferne Zukunft, die sich notwendigerweise entzieht, was ja auch eben so typische narzisstische Kränkung ist und dann so diese Unsterblichkeitsfantasien weckt. So, wie kann es eine Zukunft geben, in der ich nicht mehr bin? Aber zugleich auch das Kontrafaktische, das sich auf allen Seiten entzieht, das was hätte sein können.
Ja.
Das ist ja, wenn Beziehungen zu Ende gehen zum Beispiel oder wenn Menschen sterben oder wenn Institutionen zusammenbrechen oder so. Also alle Formen des Endens sind ja immer ein Zusammenbrechen von möglichen Zukünften. Und dann gibt es eben dieses Kontrafaktische drumherum, was hätte sein können, wenn. Und das entzieht sich natürlich der Erfahrbarkeit, aber sozusagen unangenehmerweise manchmal dann nicht der Fantasie. Oder
Ja.
angenehmerweise nicht der Fantasie. Also es gibt sozusagen Entzug auf unterschiedlichen Ebenen. Es kann sein, dass sich was der Erfahrung, aber eben nicht der Imagination entzieht. Und dann, je nachdem, wie die Konfiguration oder wie die Situation ist, kann man natürlich auch versuchen, dieses sich Entziehende irgendwie wieder reinzuholen, reinzuangeln. Also man wirft sozusagen die Angel aus, guckt, was beißt, und dann stellt man fest, das ist vielleicht doch nicht so weit weg. Also manchmal scheint sich ja auch nur was zu entziehen und man erhascht das dann irgendwie noch trotzdem.
Ja, das wären dann halt so Spuren in die Zukunft, ne? So ein Vorausgesagt sein, so ein Antizipieren. Und es verliert sich gefühlt am Horizont, aber es ist vielleicht noch einholbar.
Das ist natürlich nun nicht absoluter Entzug. Den Punkt müssen wir natürlich noch machen. Wir können nicht anders.
Ja. Ja, ich würde nur noch kurz die Ergänzung machen, dass natürlich mit Blick auf alles, was wir tun, es Opportunitätskosten gibt. Und dass natürlich ein riesiges Spektrum an What-If-Szenarien, natürlich ein falsch verstandener Begriff des Entzugs dergestalt wäre, dass es immer ein Potenzial ist, das sich nicht verwirklicht, aber dem wir nachjagen. Und dass dann, wo es sich nicht verwirklicht, gewissermaßen sich transformiert in unsere Imagination, etwa in der Wunschstruktur, in der Erwartungshaltung, die dann als solche in ihrer Negativität relativ zu ihrer Verwirklichung doch Orientierung gibt. Vielleicht sogar Hauptantrieb ist, ja,
Wollte ich gerade
überhaupt,
sagen.
den sie so.
Also das wäre so eine Idealstruktur, die sich dann etablieren kann. Denn Ideale entziehen sich per Definition. Also als reale Wesen kommen wir sozusagen an das Ideal ja nie ran. Das ist eine banale Einsicht, die aber, wenn man sie sozusagen ins Leben übersetzt, massive Folgen hat natürlich. Also wenn man dann den Entzug des Ideals verstanden hat, dann kann man nämlich sagen, man kann sich daran orientieren, aber man muss sich keine Vorwürfe dafür machen, dass dieser Entzug stattfindet, sondern versteht, das ist das Wesen des Ideals, sich zu entziehen.
Ja.
Und diesen Unterschied zu verstehen, ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Jetzt aber, das sind sozusagen noch Formen, bei denen sowas wie Erfüllung oder erfolgreicher Bezug irgendwie zu denken sind. Und selbst beim anderen, habe ich ja vorhin kurz angedeutet, man kann ja versuchen, den anderen irgendwie eben zu belangen, sei es jetzt durch Mord oder durch Verstehen, was bei Levinas ja auch eine Form der Gewalt ist, indem ich jemanden in eine Schublade stecke, sozusagen. Wobei ich immer denke, wenn Levinas sowas sagt, das klingt erstmal so ein bisschen snowflakey. Aber ja gut, also seine Familie wurden von den Nazis ermordet. Also Levinas weiß schon, was Gewalt ist. Und wenn er sagt, Verstehen ist Gewalt, dann habe ich immer das Bedürfnis, das ernster zu nehmen, als man zunächst vielleicht geneigt sein mag, aus unserer Perspektive. Aber es gibt eben Formen von Transzendenz und da gehört der andere dazu, aber da gehört eben auch das Absolute dazu in allen Varianten, wo der Entzug nicht überwindbar ist. Und ich finde es so interessant, dass es in der Philosophie Geschichte, sowohl hier im Westen als auch im Osten, immer und immer wieder diesen Gedanken gibt, der sehr positiv besetzt ist, dass es eben ein Prinzip gibt, was sich entzieht. Und zwar aus dem einfachen Grund, und ich glaube, das wird bei Heidegger in gewissem Sinne wiederholt, gibt es ja auch eine Debatte zu, wie Neuplatonismus vergessen er jetzt sein mag oder nicht, aber strukturell ist das recht ähnlich, dass da ein Prinzip gedacht wird, was nicht dieselben Eigenschaften haben kann, wie das, dessen Prinzip es ist, also das Prinzipierte, so wie der König kein Untertan ist, weshalb der Entzug vollständig ist. Weil wenn das Prinzip alles Sein und alles Denkbare und überhaupt alles irgendwie regieren soll und das Regierende nicht zum Regierten gehören kann, na, dann muss es halt raus sein. Und so wird dann so absoluter Entzug konstruiert, aber eben gar nicht so als Problem gesehen, sondern als produktive Kraft eigentlich eher, weil dieser Entzug eben kein Mangel ist, sondern Überschuss. Ne? Also man kennt es dann, das ist dann Emanation oder so. Aber es ist am Ende dann trotzdem ein Nicht-Können, ein Nicht-Denken-Können, ein Nicht-Einholen können. Deshalb ist Entzug, glaube ich, eine richtige Vokabel, um das zu beschreiben. Und das ist halt immer positiv besetzt. Also daran stört sich ja die Tradition überhaupt nicht.
Ja, da sprichst du was Hochinteressantes an, weil ich glaube, daran kann man wiederum auch so eine Bruchstelle der Neuzeit und Nicht-Neuzeit, um es mal so zu formulieren, ausmachen.
Ja.
Und ist, glaube ich, im Schiller meinte irgendwann mal über Goethe, ja, es kommt mein ganzes bildungsbürgerliche Dasein zum Vorschein, dass er so entrückt sei, dass man ihn entweder, also in seinem Können und so, dass man ihn entweder hassen oder lieben könne. Das sei das Einzige, wozu man sich entscheiden kann. Das war noch bevor sie sich angefreundet haben. Und er habe sich irgendwann dafür entschieden, ihn zu lieben. So. Ungefähr so, ich kriege den O-Ton nicht mehr hin, aber das schien mir immer eine sehr weiß vielleicht auch, aber eine sehr weise Herangehensweise mit Phänomenen, mit denen man sich nicht auf eine Stufe stellen kann. Was der demokratische Urimpuls ist, zuerst mal Egalität annehmen, ja. Und auch zu sagen, da wo man regiert wird, regieren zu können, ne? Wie Aristoteles es sagt, ne? Das wechselseitige Regieren und das regiert werden als eine Form von Parität. An dieser Stelle aber wird deutlich, dass es Gefälle gibt, dass es Asymmetrien gibt und dass diese Asymmetrien nicht einfach nur immer als ein Mangel zu denken sind, sondern manchmal quasi als ein Überschuss, dessen Konsequenz nicht immer der eigene Nachteil sein muss. Ja, also an dieser Stelle, ich meine, Schiller sagt über Goethe, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Und damit setzt er sich erst ins Verhältnis zu ihm, was es ihm erlaubt, sich auf einer anderen Ebene zu befreunden. Ne, dadurch hat Schiller jetzt nichts verloren an seinen, mal davon abgesehen, dass ich Goethe für den besseren Dichter halte, aber hat jetzt nichts verloren an seinem Dichten. Ja, so. Er ist Schiller und vielleicht noch mehr Schiller, als er vorher war in dem Moment. Ja. Aber es ist dadurch ein Verhältnis neu eingerichtet worden, dass es erlaubt, tatsächlich auch jemanden für seine herausragende Art nicht einfach blind zu bewundern, sondern im Besonderen zu wertschätzen und vielleicht auch dafür zu lieben, weil es genau dieser Überschuss ist, den nur noch die Liebe überbrückt. Ja, dieses Geheimnis, das Unbegreifliche und so weiter. Das kann man an Schiller und Goethe entwickeln, das kann man aber auch vielleicht an Undav oder Musiala oder auch entwickeln im Fußball. Ja, ich will das gar nicht auf das restringieren, ich will einfach sagen, ja, gerade daran vielleicht sogar noch besser. Alle, die irgendwie Fußball lieben, werden schnell festgestellt haben, dass sie, wenn sie nicht zu den wenigen gehören, sie zu den sehr, sehr vielen gehören, denen das Zeug dazu fehlt, wirklich auf so einem Niveau Fußball spielen zu können. So. Jetzt sind die ihr ganzes Leben lang gram, sind sie neidisch und so. Nein, weil sie die Sache so sehr lieben, ist es sogar so, dass sie eine besondere Faszination gerade für dieses Können an den Tag legen. Und das gilt nicht nur für Fußball, ja, auch ist zwar Gott Fußball, aber seine göttliche Ausstrahlung erstreckt sich aufs ganze Leben, sogar auf Schiller und Goethe. Und an dieser Stelle wäre da eben eine andere Figur von Transzendenz benannt, die nicht einfach Transgression ist, sondern gerade gar nicht. Sondern sozusagen ein Zurückbleiben hinter diesem Unterschied, ohne das als Mangel wahrzunehmen. Ja.
Ich glaube, das ist wirklich das, was die Griechen göttlich genannt haben. Also zum Beispiel in der Kunst hat man das auch. Also wenn man irgendwie Hilary Hahn anguckt, dann kann man ja nicht sagen, auch jetzt bin ich aber beleidigt, dass ich nicht sozusagen ein Jahrtausendtalent auf der Geige bin, so, sondern dann muss man sagen, Gott sei Dank darf ich das erleben.
Ja.
Und sozusagen diese Idee, dass das Überschüssige in diesem Sinne, also das, was sich den normalen Kategorien, dem Alltag entzieht, und das ist ja das Sakrale. Also das Sakrale ist ja gerade das, was vom Alltag entzogen ist, dass man dann sagt, ja, das ist irgendwie Theon, das ist das Göttliche, da steht sozusagen die Muse dahinter oder ja, so.
Ja, und daran kannst du einerseits den regulativen Charakter dieses Prinzips erkennen, weil es die Orientierung aufsteckt, was möglich ist, und gleichzeitig den konstitutiven Charakter, und zwar darin, dass es ermöglicht, selber in dieser Zuneigung für diese Sache vielleicht das, was vorher nur Talent war, in einem bis zu einem Verwirklichkeitsgrad zu treiben, der in manchen Fällen sogar noch über das hinausgeht. Anderes Beispiel. Sorry, du merkst, ich habe viele Fußballvideos geguckt. Ich bin totaler Verehrer von Zinedine Zidane. Ja, also das ist für mich sozusagen. Da bin ich aber nicht der Einzige in der
Bis zum Kopfstoß,
Fußballgeschichte.
oder?
Nein, nein, selbst nein. Auch Cristiano Ronaldo sagt, wer wahrscheinlich der beeindruckendste Spieler war, und er dann überlegt und sagt, Zinedine Zidane. Und jetzt würde man nicht sagen, Cristiano Ronaldo hätte es nicht geschafft oder so, ja. Sondern diese Verehrung für Zinedine Zidane wurde konstitutiv für die Entwicklung seiner eigenen Spielweise, für sozusagen seine Liebe auch für das, was er tut, weil er genau das repräsentiert sieht. Und das ist das krasseste Geschenk. Ja, da jetzt sozusagen rumzunörgeln mit Asymmetrie oder zu sagen, ja, das sei ja autoritär, das heißt einfach nicht zu verstehen, was es heißt, zu leben und zu lieben. Und dabei sozusagen selber zu Verwirklichungsgraden und Intensitätsgraden getrieben zu werden, die vorher quasi unsichtbar sind oder sich entzogen haben.
Naja, und das ist doch auch das, was sozusagen sowohl im Neuplatonismus als auch im Buddhismus irgendwie oder in aller Form der Mystik religiös wirksam wird, weil man ja nicht sagt, oh, das Prinzip, das ist ja doof, weil das kann ich ja gar nicht mehr denken, sondern die Anstrengung ja ist, sozusagen selbst dann eines zu werden oder leer zu werden oder sich damit zu vereinen auf eine bestimmte Art und Weise und dann selber sozusagen das Auge zu sein, in dem die Welt sich selbst sieht, so und so weiter und so weiter. Also das Streben wird durch den Entzug nicht unbedingt zerstört, sondern kann, wie du sagst, in mancherlei Hinsicht sogar dadurch erst noch so richtig angestachelt werden.
Ja, und da ist vielleicht die Nuance im Unterschied, ja, das Begehren, jetzt auch der Mangel im Eros und so weiter, ja, ist nicht einfach ein Haben wollen, sondern ein Empfangen dürfen auf einer gewissen Ebene. Es ist eine Form von Empfänglichkeit, überhaupt fähig zu sein, sozusagen diesen Überschuss aufzunehmen, anzunehmen. Und das heißt in gewissermaßen, diesem Entzug nicht einfach nachzustellen, ja, sondern diesen Entzug sich entfalten zu lassen und sich davon, wenn du so willst, ja, unerwartet, fast wundersam beschenken zu lassen. Denn das ist das Schönste. Das ist das Schönste. Noch schöner als jeder Verdienst ist das unerwartete Geschenk. Und zwar nicht irgendein Geschenk, sondern das, was du immer wolltest, aber an das du nicht rangereicht hast. Und das dir dann plötzlich ja in den Schoß fällst. Ja. Ihr könnt zum Kind kein schöneres Geschenk machen, als ihm irgendwie einerseits ihn in der trügerischen Hoffnung lassen, dass er an etwas heranreicht und es sich darauf hinspart. Dann ist es plötzlich verkauft, es gibt's nicht mehr. Und was gibt's dann zum Geburtstag? Genau das, was er immer wollte. Ja, das ist sozusagen.
Naja, und bis hin in Beziehungen. Also in dem Augenblick, und das klingt jetzt wieder etwas Levinas schon vielleicht auch ein bisschen kitschig, in dem Augenblick, in dem man sozusagen die Andersheit des anderen, also den Entzug wirklich akzeptiert hat und die andere Person anders sein lässt und eingesehen hat, und auch nicht versucht zu kontrollieren und zu formen und das eigene Ideal irgendwie auf irgendwas zu provozieren, sondern sozusagen, wenn aus diesem Entzug des anderen, der Andersheit des anderen, wirklich was entgegenkommt, und wirklich uns was begegnet, was wir gerade nicht kontrollieren, dann ist es deshalb umso wertvoller. Weil ich meine, Liebe bedeutet ja in dem Fall auch, den Entzug sozusagen geschehen zu lassen und dann den Bezug zu bekommen. Das ist sozusagen eine Form der Erfüllung, die ohne den Entzug überhaupt nicht möglich ist.
Ja, dafür musst du dich aber auch auf was eingelassen haben. Dafür musst du auch schon einen Bezug etabliert haben. Dafür musst du imstande gewesen sein, dich zu geben, ja, damit du auch diesen Entzug sozusagen gleichzeitig als Geschenk empfangen kannst. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass man teilweise schon gar nicht mehr willens ist, auf dieser allerersten Stufe aktiv zu werden,
Ja.
sondern einfach quasi einfach nur noch zu nehmen. Ja. Und dabei die ganze Zeit wirklich nur ins Leere zu greifen. Ja. Das sollte man sich mal abgewöhnen. Oder den Entzug sollte man mal durchlaufen, ja.
Arnold and Arnold.